HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Nicole Abraham, Ursula May und Dorothee Meyer-Karweg. Auch in diesem neuen Jahr haben wir für Sie 4 aktuelle Hörbücher, die sich heute mit einem Glücksgott, mit ersten Steinen und einer Reise um den Globus beschäftigen. Für die Kinder haben wir einen echten Klassiker der Weltliteratur und im Anschluss natürlich wieder unser Hörrätsel. Vom Versuch, einen Glücksgott loszuwerden, heißt ein Hörbuch, das der Schauspieler Charlie Hübner eingesprochen hat. Der Autor ist Japaner und heißt Ko Machida, ein Punker, der auch eine Band hatte und die sich den Sex Pistols verbunden fühlte. Bei uns ist Ko Machida noch nicht sehr bekannt, könnte also eine richtige Entdeckung sein, auch wenn man bedenkt, dass ein Schauspieler wie Charlie Hübner ihm seine Stimme leiht. Ursula May hat sich das Hörbuch angehört. Ursula, ist das eine Entdeckung?
Also eine Entdeckung ist es auf jeden Fall, wobei das schon eher eine Rarität ist, also sowas Besonderes. Ko Machida ist nun kein Autor, den man vergleichen könnte mit Haruki Murakami, der ja ein Riesenwerk publiziert hat, der jedes Jahr immer wieder neu für den Nobelpreis gehandelt wird. Das Werk von Ko Machida ist überschaubar. Er hat außer seinem literarischen Debüt, eben dieses vom Versuch, einen Glücksgott loszuwerden, nicht allzu viel publiziert. Das Debüt ist auch schon 1996 erschienen. 2005 hat Ko Machida zuletzt etwas veröffentlicht, das war ein Kriminalroman. Aber er betreibt bis heute eine Seite, allerdings auf Japanisch. Also ein durchaus interessanter Autor, ein unangepasster. Und dieses Hörbuch ist doch deshalb eine Entdeckung, weil es tatsächlich doch viel mehr Spaß macht, sich das anzuhören, als den Text nur zu lesen.
Was ist denn das für ein Problem, das der Autor da hat? Warum will man denn einen Glücksgott loswerden? Es ist doch eigentlich ganz schön, wenn man einen hat.
Das ist es im Prinzip schon. Aber unser Protagonist Kusunoki, der führt ein Leben, das in Tokio, naja, nicht so üblich ist, also nicht so angesagt. Er ist ein Aussteiger, hat seinen Job hingeworfen, hat keine Lust auf Karriere. Er hängt 3 Jahre lang einfach nur ab, trinkt zu viel und macht ansonsten gar nichts. Wir hören mal, wie er sich einführt und sich vorstellt.
Eines Tages, vor 3 Jahren aber, durchzuckte mich plötzlich der Gedanke, Arbeit ist scheiße, viel lieber würde ich jeden Tag abhängen und mich amüsieren. Das wäre ein Leben. Und weil, als dieser Gedanke mich durchzuckte, gerade ein guter Tag war, einer von denen, die auf dem Kalender als Glückstag markiert sind, gab ich Stantepede meine Arbeit auf und hing Tag aus, Tag ein ab. Und soff. Bis mich eines anderen Tages der Gedanke durchzuckte, dass bloßes Abhängen trivial sei, dass ich etwas brauchte, in das ich mich vertiefen, in das ich mich versenken könnte, ein sogenanntes Hobby, und fing, weil mir morgens in der Zeitung zufällig eine entsprechende Reklamebeilage ins Auge fiel, mit dem Abschreiben von Sutrin an. Das allerdings zog mich, kaum hatte ich den Pinsel angesetzt, nur irgendwie herunter. Es machte null Spaß. Nun, was der Mensch braucht, ist Geduld, sagte ich mir und biss 2 Stunden die Zähne zusammen, was aber zu nichts führte, so dass ich das Abschreiben und überhaupt die Sache mit den Hobbys sein ließ. Ich musste einen Schuss gehabt haben, über so etwas auch nur nachzudenken. Nichts zu tun, schlug ich mir an die Brust, ist doch das Beste, und verbrachte diese 3 Jahre Tag für Tag eben damit, zu saufen und nichts zu tun. Vor 3-4 Tagen allerdings, ich wollte mir wenigstens mal wieder das Gesicht waschen, schaue ich in den Spiegel am Waschbecken und sehe, dass ich mein einstmals als rosig adonitisch, als teuflisch englisch und was weiß ich gepriesenes Antlitz, dank der ungeheuren Menge Alkohol, die ich zu mir genommen habe, elendiglich und grotesk verformt hatte. Aufgeschwemmt von Alkohol und Wasser. Hängende Lider, Hamsterbacken, feistes Kinn und mittendrin in diesem Teig ein einziges Augen- und Nasengeklumpe. Aber wenn das kein Ulkgesicht war.
Also, von adonitisch ist da wirklich nichts mehr zu spüren. Das ist der Held Kusunoki. Und als Selbsterkenntnis fällt ihm da ein Daikoku ins Auge. Und da kommen wir zum Glücksgott. Das ist die Figur eines Glücksgottes. Und dieses Gesicht, das sieht nun ganz genauso aus wie das Ramponierte unseres Protagonisten. Und dann kommt noch dazu, dass der Glücksgott Schlagseite hat. Also man kann ihn gar nicht richtig aufstellen. Er fällt dauernd um. Und wir hören uns das nochmal an.
Dieser Daikoku ist schuld. Der Scheißkerl wollte nämlich nicht von alleine stehen, er fiel immer wieder um. Anfangs, Der Bursche war immerhin der Gott des Glücks und der Güte, richtete auch ich ihn, ah, der arme Herr Daikoku, der gute Daikoku ist umgefallen, jedes Mal wieder auf. Aber kaum hatte ich mich versehen, lag er schon wieder auf der Seite mit seinem Glückshammer. Tat aber, was mich maßlos ärgerte, denn schließlich war er umgefallen und lag da nichts dergleichen, sondern grinste nur dämlich im Liegen, eine jämmerliche Figur, der ich am liebsten gesagt hätte, sie solle sich endlich zusammenreißen. Natürlich war ich nicht so verstiegen zu glauben, dass eine Daikoku-Figur, ein Ding, sich von allein aufrichten könnte. Aber dieses dämliche Grinsen, dieser dumm dreiste Gipfel blöden Lachens brachte mich, und wenn ich 10-mal wusste, dass es sich nur um ein Ding handelte, auf die Palme. Der kommt weg, schwor ich mir deshalb. So oft mein Blick auf den blöden Daikoku fiel, wer stellt sich sowas schon hin?
Tja, also klar, so ein defizitärer Glücksgott, der muss einfach weg. Da ist schon mal ein Sündenbock gefunden. Die Frau unseres Protagonisten ist im Übrigen auch schon ausgezogen. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich ja auch das Leben, wenn dieser komische, grinsende Glücksgott endlich mal weg ist.
Ja, und das passiert ja sicher auch, oder?
Ja, tatsächlich. Es gibt allerdings allerlei Versuche, diese Glücksgottfigur loszuwerden. Unser Protagonist ist nämlich bei allem, was er da so denkt, doch recht skrupulös.
Aha.
Also er will ihn nicht einfach in die Mülltonne werfen und in einem Garten auszusetzen. Das scheitert auch daran, dass er beobachtet wird. Das will er dann auch nicht gesehen werden, wie er einen Glücksgott im Garten aussetzt. Und da fällt ihm dann doch ein, einen alten Freund von früher zu kontaktieren. Und dann nimmt das Leben wieder Fahrt auf. Also der Glücksgott findet tatsächlich ein neues Zuhause. Es gibt einen Job in einem Secondhand-Laden mit Verkäuferinnen, die noch viel schräger unterwegs sind als die beiden jungen Männer. Es gibt schließlich Dreharbeiten für einen Low-Budget-Film auf den Spuren eines verschwundenen, aber in den Augen der Regisseurin sehr bedeutenden Künstlers. Also eine ziemlich verrückte, überdrehte Geschichte, die sich da entfaltet. Und die beiden Helden, die geraten von einer misslichen Situation in die nächste, das ist sicher kein Neustart in ein neues, ordentliches Leben, sondern einfach in ein anderes, immer noch nicht angepasstes, aber voller schräger Momente und Begegnungen.
Klingt gut. Es gibt ja noch eine zweite Geschichte auf diesem Hörbuch. Wie ist die denn?
Na, die ist ähnlich abstrus. Es geht da um einen Helden, der in einem Schnellimbiss ein Lied singt, um einen Nudelshop, um eine nervige Kollegin und vieles mehr, also auch sehr überdreht und zum Teil sehr lustig.
Sie haben ja schon gesagt, es macht eigentlich mehr Vergnügen, das Buch mit diesen beiden Erzählungen zu hören, als es zu lesen. Es kann ja eigentlich nur an Charlie Hübner liegen, oder?
Also zum großen Teil ja, aber die Sprache von Komachida, die ist mitunter schon, wir haben das ja gehört, die ist witzig, die Monologe und Dialoge sind auch sehr aberwitzig. Es ist eine gute Grundlage und Charlie Hübner liest das wirklich sehr gut mit viel Spaß und Gespür für den Aberwitz der Situationen. Er verleiht seinem Protagonisten auch so eine leichte, lässige Beiläufigkeit. Also das kommt sehr selbstverständlich daher. Es gab viele Stellen, wo ich einfach laut gelacht habe. Eine Sache allerdings hat für mich nicht so gut funktioniert. Also Charlie Hübner ist ja bekanntermaßen ein deutscher Schauspieler. Er kann super gut prollige Personen mit Seele darstellen. Mhm. Aber ich hatte beim Hören nie wirklich das Gefühl, dass wir hier in Japan angekommen sind. Also Charlie Hübner hat mich so durch die Art, wie er spricht, auch wie er die Figuren gestaltet, doch mehr nach Deutschland als nach Japan geholt. Und man denkt da eher an Berlin-Wedding als an Tokio. Das ist eine kleine Einschränkung, also ein bisschen mehr Japan-Anmutung hätte mir auch gut gefallen.
Komachida, vom Versuch, einen Glücksgott loszuwerden, gesprochen von Charlie Hübner. Auf 4 CDs, dauert etwas über 4 Stunden und ist im Divan Verlag erschienen, kostet 22 Euro. Hier ist die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Der werfe den ersten Stein. Mythologisch-philosophische Verdammungen von Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liesmann heißt ein Hörbuch, das nichts weniger versucht, als die Literatur und die Philosophie zusammenzubringen. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden sich mit solch einem Experiment beschäftigen. Vor 3 Jahren kam ein erster Band des Autorenduos mit mythologisch-philosophischen Verführungen raus. Jetzt also die Verdammung. Ursula May hat es gehört. Was genau wird denn da verdammt?
Also all die schrecklichen menschlichen Eigenschaften, die das Leben schwerer, mitunter aber auch interessanter machen. Also die Intrige, der Verrat, die Eifersucht, der Betrug, die Unterwerfung, All diese menschlichen Muster, die natürlich auch die Grundlage für große Weltliteratur sind. Michael Köhlmeier, der österreichische Schriftsteller, ist ja ein großer Märchen- und Mythenerzähler. Er hat auch hier einen Querschnitt aus allen möglichen Mythen, Märchen, aber auch geschichtlichen Episoden ausgewählt. Dabei ist der Streit der Königinnen aus der Nibelungensage zwischen Kriemhild und Brünhild, wer zuerst in den Wormser Dom eintreten darf. Da ist die Intrige des Iago gegen Othello dabei. Ebenso aber auch ein Kapitel aus Alexander Solschenizyns Archipel Gulag aus der Stalinzeit. Dann sind dabei Episoden aus der Zeit der Kreuzritter und auch ganz einfache Parabeln. Also Michael Köhlmeier erzählt diese auf dem Hörbuch und sein Freund, der Wiener Philosoph Konrad Paul Lissmann, kommentiert diese Begebenheiten aus der Sicht des Philosophen, aber oft auch mit dem Bemühen, die Gedanken ins Heute zu holen. Also wenn da von Eifersucht die Rede ist, untersucht Lissmann zum Beispiel auch die Rolle, wie Gefühle und Verletzungen eben heutzutage in den sozialen Medien behandelt werden.
Wie ergänzt sich das dann, die Literatur und die Philosophie?
Also ich finde, es ergänzt sich gut. Manchmal habe ich auch gedacht, naja, brauche ich wirklich diese Erläuterungen des Philosophen, weil sich vieles in den Geschichten dann doch schon auch erklärt. Und man macht sich da natürlich auch seine eigenen Gedanken dazu. Aber es ist oft auch sehr interessant, diese Einlassungen dann eben als Ergänzungen zu hören. Manchmal ist es auch wichtig, das zu erfahren. Ich will mal ein Beispiel bringen. Also die erste Geschichte auf diesem Hörbuch ist die einer Frau, deren Mann von zu Hause weg muss. Und wir hören mal, wie Michael Köhlmeier das erzählt.
Es war einmal eine Familie. Wer würde nicht gern so beginnen? Es war aber eine Familie, die nicht lange zusammenblieb, denn der Vater musste in die Welt hinaus, weil zu Hause keine Arbeit für ihn war. Er schloss das Gatter und winkte seiner Frau zu und seinem kleinen Sohn, der gerade groß genug war, um allein stehen zu können. Die beiden winkten noch, als der Bus längst hinter den Alleebäumen verschwunden war. Dann ging die Frau mit dem Buben ins Haus und weinte ein wenig. Aber sie weinte weniger, als sie selbst glaubte, weinen zu sollen. Die Schwester kam am Abend zu Besuch. Sie wohnte drei Häuser weiter. Auch sie wohnte allein. Ihr Mann war schon vor Jahren in die Welt hinausgezogen. Er schrieb Briefe. Alle Monate kam ein Brief. Der war gut gelaunt. Sie tröstete ihre Schwester. »Es dauert nur wenige Tage«, sagte sie. »Dann hast du dich daran gewöhnt. Du machst deine Sache, er macht seine. Und wenn er wiederkommt, legt ihr eure Sachen zusammen. Und dann sind es mehr als zwei. Und wollen wir hoffen, dass die Männer draußen gut werden?« »Das sind doch auswendig gelernte Sätze«, sagte die Weinende. »Ich werde mir einen anderen Mann suchen, einen, der es nicht nötig hat, irgendwo anders zu arbeiten, einen, der mich nicht schlägt.« »Ach, genauso habe ich gedacht«, sagte die Schwester. »Und heute denke ich nicht mehr so.« Die Schwester hatte recht. Nach ein paar Tagen weinte die Frau nicht mehr. Und sie küsste auch nicht mehr die ganze Zeit im Gesicht ihres kleinen Sohnes herum, was der gar nicht mochte. Und nach noch ein paar weiteren Tagen hatte sie sich daran gewöhnt, allein zu sein.
Tja, sie vermisst ihn also alsbald nicht mehr allzu sehr. Und danach gehen die Jahre einfach ins Land. Der Ehemann kommt nicht wieder. Er schreibt aber immer wieder freundliche, fröhliche Briefe nach Hause. Und wir erfahren aber, dass er die Briefe gar nicht selbst schreibt, sondern einer, den er dafür bezahlt. Und die Sehnsucht, die der bezahlte Briefeschreiber formuliert, die wird nicht beim Ehemann stärker, sondern beim Briefeschreiber. Und dann geht dem Briefeschreiber irgendwann die Fantasie auf, er fordert den Mann auf, endlich wieder nach Hause zu gehen, doch der hat gar keine Lust dazu. Und das führt dazu, dass der Briefeschreiber zu der Frau reist. Der Briefeschreiber hatte sich immer schon eine Familie gewünscht und die paar Ungereimtheiten, dass der neue Mann klein, dick und blauäugig ist, während der ursprüngliche Ehemann groß, hager und dunkeläugig war, die werden schnell hinweggeredet, denn der neue Mann ist freundlich, sensibel und er darf dann eben bei der Frau bleiben. Und 10 Jahre lang wohnen die beiden wirklich friedlich und einverständig zusammen. Die Frau vergisst, was der erste Mann so an Grausamkeiten und Gewalt gegen sie unternommen hatte. Und alles könnte eigentlich gut sein, käme da nicht der ursprüngliche Ehemann doch auf die Idee, wieder mal nach Hause zu kommen.
Ach nein.
Doch, es ist so. Und da ist für die Frau eben klar, der zweite muss gehen, denn Betrug ist Betrug. Und alle Facetten, die es vorher gegeben hat, die gelten nicht mehr angesichts des nun aufgedeckten Betrugs.
Und dann ist hier die Philosophie gefragt. Was sagt denn der Philosoph dazu?
Na, er sagt, dass das natürlich eine rigide Moralvorstellung ist. Lissmann erzählt auch, wie das in der Philosophiegeschichte so behandelt wurde. Und er fragt auch, wo der Betrug eigentlich angefangen hat, ob das nicht schon von Anfang an so war. Also wir hören noch mal einen kurzen Ausschnitt von Konrad Paul Lissmann.
Die Geschichte einer Familie, die auf den ersten Blick nahezu harmlos erscheinen mag, enthält, blickt und hört man genauer hin, nahezu alle Facetten des Betrugs. Es beginnt mit einem einfachen Selbstbetrug. Die Frau weint dem Mann, der in die Ferne zieht, um Arbeit zu finden, weniger Tränen nach, als sie selbst geglaubt hatte. Das Verschwinden, noch nicht der Verlust eines Menschen, den man vielleicht für unersetzbar hielt, ist weit weniger dramatisch, als es die Konvention und die eigene Vorstellung verlangt hätten. Beginnt aller Betrug nicht mit den wechselseitigen Versicherungen in Partnerschaften, dass der andere der Einzige, der Unersetzliche, der Einmalige sei? Die Lücken, die Menschen hinterlassen, werden mitunter schneller gefüllt, als es sich die romantische Konzeption unverbrüchlicher Verbundenheit vorstellen mag.
Tja, wo er recht hat, hat er recht. Konrad Paul Lissmann, der Philosoph und Freund von Michael Köhlmeier, eben auf diesem Hörbuch, der werfe den ersten Stein, mythologisch-philosophische Verdammungen, wo er die philosophischen Kommentare abgibt.
Wie fügt sich das denn jetzt zusammen, die Märchen und Erzählungen von Michael Köhlmeier und die Kommentare von Konrad Paul Lissmann?
Also ich finde es sehr reizvoll, man muss sich allerdings ein bisschen einhören. Und man hat ja gerade gehört, Konrad Paul Lissmann hat so eine, ja, ein bisschen schnarrende Stimme. Und sein ganzer Auftritt hat durchaus etwas liebenswert Altmodisches an sich. Also da ist halt der Philosophieprofessor deutlich erkennbar als älterer Herr, der die Deutung der Geschichte liefert. Ist natürlich ein exzellenter Kenner der Philosophiegeschichte, der hier aber eben auch mal die Rolle hat, psychologische Muster zu deuten, Strukturen offen zu legen, der auch immer wieder mal in die Gegenwart von heute geht, zu den sozialen Medien oder einfach auch Zeitgeschichte. Und diese Figur des älteren, klugen, aber doch ein bisschen altmodischen Philosophieprofessors, die muss man mögen oder man muss es eben sein lassen. Also ich habe in seinen Anmerkungen sehr viel Kluges gehört, manches kam mir dann auch ein bisschen banal vor. Ich hätte mir im Großen und Ganzen etwas kürzere und präzisere Kommentare gewünscht, eben weil die Geschichten, Märchen und Anekdoten von Michael Köhlmeier doch auch für sich stehen. Die Einteilung in die verschiedenen Problemfelder, wie eben Eifersucht, Intrige, Betrug, Verrat, die kann man gar nicht konsequent durchhalten. Also die überschneiden sich auch immer wieder. Also wie gesagt, man kann sich gut einhören, wobei das natürlich auch etwas für Bildungsbürger, egal welchen Alters ist. Also Menschen einfach, denen das etwas sagt, wenn der Krieg der Königinnen bei den Nibelungen erwähnt wird oder eben Othello, dass da ein Schwarzer diskriminiert wird, das erfordert gewisse Vorkenntnisse, das muss man einfach ja voraussetzen. Es ist so als Einführung in diese Themen nicht ganz so geeignet.
Michael Köhlmeier und Konrad Paul Lissmann, der Werfer den ersten Stein, mythologisch-philosophische Verdammungen, ungekürzte Autorenlesung auf 5 CDs in 6 Stunden, ist im Hörverlag erschienen und kostet 20 Euro. Mit dem nächsten Hörbuch gehen wir jetzt auf eine Reise rund um den Globus mit den historischen Reisen vom Verlag Audiobuch. Dorothee Meyer-Karwick, wohin geht's da genau?
Ja, das sind historische Reisen von berühmten Menschen. Da fahren wir beispielsweise mit Ida Pfeiffer nach Kapstadt und nach Borneo. Mit Annemarie Schwarzenbach geht es bis nach Afghanistan. Mit Alexander von Humboldt starten wir zu dessen Reise nach Südamerika. Oder es geht beispielsweise mit einem Flussschiff über die Wolga, es geht nach Neuseeland, zu den Viktoriafällen im Süden Afrikas, in die USA, nach Kambodscha und Birma oder in den Orient. Also wirklich rund um die Welt.
Okay, Sie haben uns jetzt schon ein paar Namen genannt, mit denen wir auf Reisen gehen. Wie ist denn das Hörbuch aufgebaut? Wird über deren Reisen berichtet oder erzählen die Reisenden selbst?
Die Reisenden erzählen stets selbst. Das heißt, es handelt sich um Reiseberichte aus früheren Jahrhunderten. Mhm. Also neben den genannten haben wir es mit Berichten und Reisetagebüchern, beispielsweise des deutschen Naturforschers und Ethnologen Georg Forster zu tun oder mit Beschreibungen der deutschen Schriftstellerin Marie von Bunsen oder mit Texten des schottischen Afrikaforschers David Livingstone. Oder da sind auch Beschreibungen von Joseph Roth dabei oder vom britischen Offizier Thomas Edward Lawrence, also dem Lawrence von Arabien und vielen anderen mehr.
Tatsächlich Texte aus früheren Jahrhunderten. Ist das heute noch les- bzw. hörbar und interessant?
Ja, sehr, was mich zum Teil selbst überrascht hat. Da hören wir mal ein Beispiel. Und zwar hören wir was vom ersten Transatlantikflug, den die amerikanische Flugpionierin und Frauenrechtlerin Amelia Earhart gemacht hat. Das war im Jahr 1928. Sie war die erste Frau, die nonstop den Atlantik überquerte, und zwar in 20 Stunden und 40 Minuten. So lange hat das damals gedauert. Sie flog damals mit einem Piloten und einem Flugzeugmechaniker. Sie waren zu dritt. Mhm. Heute ist sowas natürlich selbstverständlich. Damals war es ein richtiges Abenteuer. Und das hören wir jetzt. Gesprochen wird das von Beate Rüsop.
1220 Meter. Über 3 Tonnen, so schwer sind wir, schießen durch die Luft. Wir fliegen mitten durch den Sturm. Die 3 Tonnen werden kräftig durchgerüttelt. Bill nimmt die Flugzeugnase runter. Die Motoren laufen auf voller Leistung. Regen und Wind peitschen uns von vorne entgegen. Es ist der schwerste Sturm, den ich in der Luft je miterlebt habe und durchstehen musste. Das Meer unter uns wirkt erstaunlich ruhig. Aber aus 1000 Metern Höhe erscheint natürlich jede Fläche eben. Beim Fliegen überrascht einen anfangs, dass die Erde, von oben gesehen, so flach wirkt. Selbst ziemlich große Berge scheinen zu schrumpfen. Das vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und führt zu der beruhigenden Annahme, dass man fast überall problemlos landen könnte. Ein guter Spruch lautet: Je höher, desto sicherer. Die Luft als solche ist nicht gefährlich. Je höher der Pilot fliegt, desto größer ist die Auswahl an möglichen Landeplätzen, die er im Notfall ansteuern kann. Man sollte keinen Piloten auffordern, möglichst dicht über dem Boden zu fliegen, es sei denn, er befindet sich über einem Areal aus überdimensionalen Billardtischen. Logbuch. Vor uns sehe ich einen Streifen Meer, und der Wind frischt auf, wie das beim Wechsel von Wolken und sonnigen Abschnitten zu erwarten ist. Slim kommt nach hinten und sagt, dass Schnee in der Luft liegt.
Ja, und der Sturm geht dann aber auch bald vorbei. Ganz ungefährlich wird es dann nicht, weil langsam geht dann das Benzin aus, aber sozusagen mit dem vorletzten Tropfen erreichen die 3 dann England. Übrigens, Amelia Earhart flog auch oft selbst und kurz vor ihrem 40. Geburtstag wollte sie als erster Mensch die Erde mit dem Flugzeug am Äquator umrunden. Im Pazifik stürzte sie dann aber eben wegen Benzinmangels ab und sie und ihr Begleiter wurden nie gefunden.
Haben Sie noch ein weiteres Beispiel für uns aus dem Hörbuch?
Ja, in dem 2. Ausschnitt, den ich mitgebracht habe, verschlägt es uns nach Amerika, klassisches Einwanderungsland. Auch viele Deutsche zog es dorthin, beispielsweise Freigeister und Demokraten, die im 19. Jahrhundert hier in Deutschland politisch verfolgt wurden. Darunter war auch Karl Schurz, der hatte sich an der Badischen Revolution von 1848-1849 beteiligt und konnte dann knapp den preußischen Truppen entkommen. Er floh dann ein bisschen später als 23-Jähriger mit seiner jungen Frau in die USA und traf dann dort auch viele weitere Deutsche. Die deutschen Revolutionsimmigranten wurden damals in den USA übrigens 48ers genannt.
Ja,
also die,
okay,
die eben 1848 an den Revolutionen teilgenommen haben,
genau,
und fliehen mussten. Zum Beispiel traf Schurz dann auf Friedrich Hecker in Amerika. Der war ebenfalls an der Badischen Revolution beteiligt gewesen und war dort einer der populärsten Redner und Agitatoren gewesen. Der hatte sich inzwischen in Illinois niedergelassen auf einer sehr einfachen Farm. Und diese Begegnung, interpretiert übrigens von Wolfgang Berger, beschreibt Karl Schurz so:
Ich hatte immer gehört, dass Hecker ein schöner Mann sei. Er hätte es noch sein können mit seiner Adlernase, seinen klaren blauen Augen, den fein geschnittenen Zügen und seinem blonden Haar und Bart. Aber jetzt sah sein Gesicht eingefallen, blass und müde aus. Sein einst so elastischer Körperbau war wie gebrochen und als ob er sich kaum noch aufrecht halten könne. »Ach«, sagte er, »Sie sehen, was aus einem alten Revolutionär werden kann, wenn er von Chininpillen leben muss.« Dann ergoss er wieder einen Strom von Schimpfreden über das Wechselfieber und gebrauchte eine erstaunliche Zahl von Schmähworten, worauf er sich allmählich beruhigte und wir anfingen, die politische Situation zu diskutieren. Sein Zorn entbrannte von Neuem, als er von der Sklaverei sprach und von Senator Douglas' schändlichem Versuch, die schrankenlose Ausbreitung der Sklaverei in den Territorien einzuführen. Mit der schönen Begeisterung seiner edlen Natur begrüßte er die Anti-Sklaverei-Bewegung, die sich damals über den ganzen Norden erstreckte, als die Morgendämmerung einer neuen Ära, und wir verbürgten uns gegenseitig, uns in gemeinsamem Streben auf dem Felde zu treffen, wenn jemals diese große Sache unsere Hilfe gebrauchen könne.
Ja, und das taten die beiden dann auch. Also Hecker setzte sich beispielsweise in Illinois für die Abschaffung der Sklaverei ein und für die Wahl Abraham Lincolns zum Präsidenten. Schurz war ebenfalls gegen die Sklaverei und wurde sogar von 1877 bis 1881 unter Präsident Rutherford B. Hayes Innenminister der Vereinigten Staaten. Also durch diese Beschreibung hören wir von Reiseerlebnissen, erfahren aber eben auch von politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. Das finde ich schon super spannend. Die Geschichten haben auch, ja, finde ich, die richtige Länge, um genügend in die Tiefe gehen zu können. Das reicht so von mindestens 30 Minuten bis oft eine gute Stunde. Nur ein Stück, und zwar das von Lawrence von Arabien, ist ganze 7,5 Stunden lang.
Und wie gefallen Ihnen die Sprecher?
Ja, also Frank Arnold ist wohl der bekannteste dabei. Der macht seine Sache sehr, sehr gut. Ich mag ihn sehr. Er hat eine perfekte Aussprache, eine perfekte Betonung, dem jeweiligen Text jeweils absolut angemessen. Ich bin ein großer Fan von ihm. Mhm. Aber auch die anderen haben mir bis vielleicht auf eine Ausnahme sehr gut gefallen. Dieser Wolfgang Berger, den wir gerade im O-Ton hörten, der mag vielleicht ein bisschen betulich klingen, aber passt natürlich eben zu einem Politiker, Karl Schurz, aus dem 19. Jahrhundert.
Also, hat mir ein perfektes Bild geschaffen.
Ja, genau. Die füllen die Texte mit Leben, ohne sich so in den Vordergrund zu drängen.
Also alles in allem höre ich bei Ihnen eine klare Empfehlung raus.
Ja, ich finde schon. Also ich habe dann begonnen, nach dem Hören dieser Reiseberichte noch ein bisschen mehr über diese Reisenden zu erfahren, ein bisschen weiterzulesen. Also es verführt richtig zum Weiterforschen. Ich habe nur eine ganz winzige Kritik, beziehungsweise habe was nicht verstanden. Und zwar ist es die Reihenfolge der Texte. Also chronologisch ist es nicht, nach Erdteilen geordnet auch nicht nach Nachnamen. Also da bin ich so ein bisschen... Ja, war ich so ein bisschen überrascht. Aber gut, davon abgesehen, es gibt sehr viel zu entdecken für alle Reisenden und alle Daheimgebliebenen, die sich so für Geschichte interessieren, sag ich mal.
Historische Reisen rund um den Globus mit Adelbert von Chamisso, Emilia Earhart, Georg Forster, Alexander von Humboldt, Thomas Edward Lawrence, David Livingston, Ida Pfeiffer, Josef Roth, Karl Schurz und anderen. Sprecher Frank Arnold, Wolfgang Berger, Svenja Plages, Beate Rüsop, Frank Stieren, Erich Wittenberg. 2 MP3-CDs, 16 Stunden und 28 Minuten, kosten 24,95 Euro und sind im Verlag Audiobuch erschienen. Man kennt ihn als den Ritter von der traurigen Gestalt, als denjenigen, der gegen Windmühlen kämpft. Don Quixote de la Mancha, erfunden vom spanischen Dichter Miguel de Cervantes. Es ist ein Klassiker der Weltliteratur und der ist jetzt als Hörspiel für alle vom SWR inszeniert worden. Neu erzählt und bearbeitet, mit Musik kommentiert und mit dem großen Sprecher Christian Brückner besetzt, nur einer von vielen großen Namen, die auf diesem Hörbuch zu finden sind. Ursula May hat sich das angehört. Ursula, was ist denn immer noch reizvoll an diesem Ritter, der mit seinem Pferd, Rosinante und dem knappen Sancho Panza durch die Welt zieht?
Ach, interessant ist hier vor allem, wie diese Mär vom selbsterklärten Ritter neu erzählt wird. Der wird nämlich als Pionier des postmodernen Helden gesehen und gewichtet. Also da ist ein älterer Mann, der mit nicht Nichte und Haushälterin zusammenlebt und ein sehr merkwürdiges Hobby hat. Er liest nämlich ohne Unterlass Ritterromane, und zwar die von der trivialeren Literatur. Und das hat ihm das Hirn so vernebelt, dass er sich in diese Welt der Ritter hineinflüchtet, also ein etwas orientierungslos gewordener alter Mann, der knapp über 50 ist, das nur mal nebenbei gesagt.
Ups.
Aber dieser alte Mann von knapp über 50, der sucht eben Halt in den Werten und Wertvorstellungen einer längst vergangenen Epoche. Und er würde auch gerne etwas richtig Wichtiges tun, also Edelfräuleins retten oder Riesen besiegen. Mhm. Wir hören mal in den Anfang von dem Hörbuch.
An einem Ort in der Mancha, ich will mich nicht an den Namen erinnern, lebte vor nicht langer Zeit ein Edelmann, ein Hidalgo, mehr arm als reich und an die 50 Jahre alt, von zähem Leib, hagerem Wuchs, mit hohlen Wangen, ein leidenschaftlicher Frühaufsteher und Liebhaber der Jagd.
Herr Quijano!
Eine Haushälterin lebte bei ihm, die die 40 überschritten, und eine Nichte, die die 20 noch nicht erreicht hatte.
Onkel Alonso, wollt ihr denn nicht aufstehen?
Heute nicht.
Besagter Hidalgo widmete sich dem Lesen von Ritterromanen und dies mit solchem Eifer und Vergnügen, dass er darüber nicht nur die Jagd, sondern sogar die Verwaltung von Geld und Gut vergaß. Er versenkte sich so tief in seine Bücher, dass er ganze Tage und Nächte durchlas. Und der knappe Schlaf und das reichliche Lesen trockneten ihm das Gehirn ein, sodass er den Verstand verlor. Sein Kopf bevölkerte sich mit dem, was er in den Büchern fand. Mit Verzauberungen und Turnieren, mit Schlachten, Fehden, Blessuren, Liebesschwüren, Amuren, Herzensqualen und anderen abwegigen Unfug. All das nistete sich so fest in seinem Geist ein, dass es für ihn keine wahreren Geschichten mehr gab als diese phänomenalen Fantastereien.
Gnädiger Herr, wo seid ihr?
Als seine Vernunft bereits hoffnungslos verflogen war, verfiel er auf den seltsamsten Gedanken, dem je ein Verrückter auf der Welt verfallen war.
Ich werde fahrender Ritter. Ich werde durchs Land reisen und die gleichen Abenteuer erleben wie die fahrenden Ritter vor mir. Jawohl. Ich will jeglichem Unrecht abhelfen, allen Gefechten trotzen und ewigen Ruhm erlangen.
Onkel Alonso, was tut ihr im Keller?
Nichte, das geht euch nichts an.
Als erstes macht er sich daran, die Rüstung zu putzen, die seinen Urgroßvätern gehört hat.
Die rostig und vergessen in einem Winkel lag. Und weil der Helm kein Visier hatte, bastelte er sich eines aus Pappe.
Grandios.
Also, wir haben gehört, hier wird ganz kräftig auf die Tube gedrückt. Das ist schön erzählt, das ist gut übersetzt und das ist eigentlich großes Audiokino geworden. Don Quixote wird auch fast in die Gegenwart von heute geholt. Eben ein alter Mann von etwas über 50 Jahren, der die Orientierung verloren hat, seine Familie damit auch tyrannisiert, aber auch gleichzeitig liebevoll aufgefangen wird. Also er vereinsamt und verelendet nicht mit seiner ganzen verqueren Egozentrik, sondern die anderen, die spielen auch bis zu einem gewissen Maß mit, die setzen ihm aber dann auch Grenzen.
Die Geschichte des Don Quixote ist also neu erzählt. Wer hat das denn geschrieben?
Also da waren tatsächlich mehrere Frauen daran beteiligt. Neu übersetzt hat Susanne Lange. Die Hörspielbearbeitung hat Karin Zipse gemacht. Und die Dramaturgie, die Hörspieldramaturgin des SWR, Uta Maria Heim. Und es ist ein wirklich schönes Hörspiel entstanden. Für Uta Maria Heim ist Don Quixote ein geltungssüchtiger, kreativer Geist mit einer diagnostizierbaren Persönlichkeitsstörung. Sein extrovertiertes Verhalten eignet sich hervorragend für eine Dramatisierung, so Uta Maria Heim, weil eben Erlebnisse, Emotionen und soziale Beziehungen überhöht werden und das Sympathische dabei, Don Quixote durchschaut das bis zu einem gewissen Grad. Also er hat so ein bisschen die Psyche eines Kindes, das sich im Spiel sucht und ausprobiert. Aber wie ein Kind weiß eben auch Don Quixote in diesem Hörspiel, dass es spielt und es versucht, gleichzeitig zu vergessen, dass es spielt. Also ganz witzige Konstellation.
Klingt sehr gut. Die bekannten Episoden aus Cervantes' Roman kommen aber auch vor, wie man sie kennt, oder?
Ja, soweit ist es nicht aktualisiert. Es gibt die bekannten Figuren. Es gibt auch einen Erzähler, der mit starkem spanischen Akzent als alter Ego von Cervantes durch die Geschichte führt. Und da gibt es auch Sancho Panza.
Zum Glück.
Ja, zum Glück, den treuen Knappen. Also das ist alles so, wie man es kennt. Mhm. Es werden auch Edelfräuleins vor der Verheiratung bewahrt oder Paare zueinander geführt, die eigentlich zusammengehören. Es werden Galeerensklaven befreit und natürlich kämpft Don Quixote auch gegen die Windmühlen. Und da hören wir nochmal einen kleinen Auszug.
Wie trefflich es dem tapferen Don Quixote bei dem ungeheuerlichen, unerdenklichen Abenteuer mit den Windmühlen erging.
Alto, Rosinante, steh! Das Glück lenkt unsere Geschäfte besser, als wir hätten hoffen können, Sancho. Siehst du die grimmigen Riesen dort vorne? Mindestens 30 an der Zahl. Mit Armen so lang, dass sie fast 2 Meilen messen. Und mit ihnen gedenke ich, eine Schlacht zu schlagen, bei der wir alle über die Klinge springen sollen. Und mit der Beute legen wir den Grundstein unseres Reichtums.
Aber Herr, das sind keine Riesen, sondern Windmühlen. Und was wie Arme erscheint, sind ihre Flügel, die im Wind wirbeln.
Man merkt wohl, dass du in Abenteuer nicht bewandert bist, Sancho. Riesen sind es.
Tja, man weiß, wie das endet. Don Quixote wird von den Windmühlflügeln besiegt. Er selbst kann sich das nur erklären, dass da wieder ein ganz böser Zauberer am Werk war, der ihm Böses will und ihn daran hindern will, diese mutigen Abenteuer zu bestehen. Und der Erzähler Adolfo Azor war hier auch zu hören, der eben als alter Ego von Cervantes fungiert und dann eben Christian Brückner als Don Quixote und Daniel Zillmann als Sancho Panza.
Das klingt, als könnte man viel Spaß mit diesem Don Quixote haben.
Also unbedingt, den hatte ich wirklich. Das ist zum einen eben die Besetzung mit Christian Brückner, mit einem hinreißenden Don Quixote, Daniel Zillmann, wunderbar als Sancho Panza, dann auch noch Hedi Kriegeskotte als Haushälterin und viele andere mehr. Aber eben auch die musikalische Gestaltung, die hat hier einfach sehr viel Laune gemacht, hat einen noch sehr in die Welt Spaniens und auch ein bisschen dieses spanischen Machismo geführt, stark überzeichnet. Und je öfter man das hört, desto mehr geht das dann auch ins Ohr. Und deswegen glaube ich, dass es auch für ältere Kinder sehr geeignet ist. Also durch die Wiederholung der musikalischen Motive bleibt man sehr dabei. Man kriegt auch immer mehr Spaß tatsächlich, je öfter man es hört. Es funktioniert wie eine Serie. Und ich fand es dann schade richtig, dass dieses Hörbuch dann doch ergreifend mit dem Tod von Don Quixote dann endet, wie das halt so geht.
Miguel de Cervantes, Don Quixote von der Mancha, 3 CDs, fast 3 Stunden, gibt's für knapp 15 Euro. Die Produktion von SWR2 ist beim Hörverlag erschienen. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich Ursula May, Dorothee Meyer-Karwig und Nicole Abraham.